Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute wieder mit einem wunderbaren Gast, nämlich der gute Robert Glashüttner von Radio FM4 und auch sonst ein sehr interessanter Mensch aus Wien. Guten Morgen, Robert.
Vielen Dank. Guten Morgen, Manu.
Du warst ja auch schon mal hier zu Gast. Wir haben ein paar Mal schon gesprochen, leider viel zu selten. Und heute haben wir ein wunderbares Spiel aus deiner, ist es Heimatstadt? Ich habe gelernt, dass Leute, die in Wien wohnen, dass niemand aus Wien wirklich kommt.
Das ist so wie mit Berlin, oder? Ja. Nein, also ich bin geboren und in Wien geboren und ich lebe in Wien, aber ich muss gestehen, ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens in Wien-Umgebung gewohnt. Ja. Aber in Wien geboren und sehr lange schon in Wien.
Aber das ist wirklich wie in Berlin oder in München, da trifft man fast nie Einheimische. Das ist wohl so bei den großen Städten. Ich weiß auch nicht, wie sehr das Studio Mipumi.
Entschuldigung. Das heißt auf Japanisch, ich habe es gerade vergessen, aber es hat natürlich eine Bedeutung.
Mhm. Drei und Schritte vorwärts oder sowas heißt es.
Ja, genau, ja. Genau. Du wusstest die Bedeutung, aber du wusstest die genaue Bezeichnung nicht mehr.
Ja, mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet.
Gemeinsam finden wir zur Lösung. Ja, also Mipumi, das Interessante, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, aber es ursprünglich war ja Lion Song eine Einreichung von Stefan Sirp alias Leaf Thief für einen Game Jam. Mhm. Und er hat bei Mipumi gearbeitet als Artist, glaube ich. Mhm. Und dann hatten die irgendwie die Überlegung, wir machen gemeinsame Sache und machen dein cooles kleines Game Jam Projekt, produzieren wir als größeres Projekt mit Mipumi, mit einem Team und so. Also es war auch eine recht ungewöhnliche Geschichte, finde ich, wie das Ganze entstanden ist.
Ja, aber das hört man ja öfter, dass Game Jam Einreichungen dann irgendwie auch erfolgreich sind und cool angenommen werden und aus diesem kleinen Funken, aus dieser Idee wächst eine größere Inspiration heraus und es wird ein vollständiges Spiel und ich finde, das passt auch perfekt zu diesem Spiel an sich, über das es in dem Spiel nämlich auch geht. Es geht nämlich bei diesem episodischen Indie-Adventure, würde ich es jetzt mal nennen, besteht aus 4 Episoden, The Lion Song, und es geht natürlich in erster Linie auch in der ersten Episode um den namensgebenden Lions Song, um eine Komponistin, die auf der Suche nach Inspiration ist. Und das ist gar nicht so einfach, das Thema zu beschreiben, aber es ist unglaublich toll verpackt in diesem Spiel.
Ja, eben, also alleine der Zugang, die Idee, ein Spiel über Inspiration zu machen, ist ja schon fantastisch und dann natürlich bietet sich das Adventure an. Es ist eine interessante Mischung aus Oldschool Walking Simulator, könnte man es nennen, quasi 2D Walking Simulator und natürlich viel Dialog, viel super interessante Szenen, interessante Figuren, aber es gibt jetzt keine Puzzles im klassischen Sinne, sondern es geht mehr darum, so die Umgebung zu erkunden, Dinge zu sehen, zu beobachten und zum Beispiel aus dem Fenster zu schauen, auf die Berge zu schauen und dann eine Inspiration zu bekommen. Das klingt jetzt simpel, aber es ist so gut verwebt und zusammengestellt und gestaltet, dass das wirklich ein schönes Erlebnis ist, was von diesem klassischen Adventure-Puzzle-Lösen Ding ein bisschen weggeht und eine neue Lösung dafür findet.
Genau, 2D Walking Simulator wäre jetzt auch der Begriff gewesen, den ich jetzt dafür genommen hätte. Das sieht nämlich aus wie ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Also in vielen Situationen fühlt sich's auch so an. Man läuft mit einer Figur über einen Markt, spricht Personen an und hat dann Dialogoptionen. Und dann gibt's zwischendurch aber auch, wie soll man es nennen? Also statische Situationen, wo man als die Protagonistin zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und dann mit der Maus nicht rumläuft, aber halt verschiedene Gegenstände, Hintergründe anklicken kann. Also schon Point and Click im weitesten Sinne. Aber wie du schon gesagt hast, Rätsel gibt's eigentlich keine. Nö, gibt's definitiv keine. Also man kann zwar auch frei rumlaufen in manchen Situationen. Also dann sieht man die Wiener Altstadt so von oben und kann dann überlegen, gehe ich ins Kaffeehaus oder gehe ich auf den Markt und so weiter. Aber es ist insgesamt schon sehr linear, weil es eine sehr schöne Geschichte auch erzählt und die auch wirklich im Vordergrund steht. Also nicht das Spielen an sich steht im Vordergrund, sondern wie bei vielen so Walking Simulator, es geht um die Charaktere, es geht um die Beziehung der Charaktere untereinander. Aber das, was man so aus Telltale Adventuren vielleicht kennt, da hat es auch einige Inspirationen hergenommen. Es gibt Entscheidungen, die man treffen kann, die sich durchaus auch auswirken.
Genau, und diese Entscheidungen sind ja eigentlich neben der eigentlichen Geschichte des Spiels das Kernmerkmal an The Lion Song und das, was du als Spieler und Spielerin auch wirklich mitgestaltest. Mhm. Und ich finde es ja super, dass mit dem aktuellen Update oder vielleicht schon davor, ich weiß nicht genau wann das kam, ganz am Anfang war es noch nicht so, am Schluss bekommt man dann, so wie bei Life is Strange zum Beispiel, ja auch diese ganze Statistik, so und so viel Prozent der Spielerinnen haben sich auch für das entschieden. Du kannst dann aber diese jeweiligen Situationen nochmal nachspielen. Mhm. Und dann ist es so wie so bei Prince of Persia, so nein, so war das nicht, es war anders. Und dementsprechend verändert sich die Geschichte grundlegend, na auch manchmal sogar grundlegend. Also es gibt schon Entscheidungen, die wirklich schwerwiegend sind. Mhm. Und das finde ich schon sehr schön, auch eben, dass man dann wieder in bestimmte Situationen nochmal eingreifen kann und nicht mal das Ganze wieder noch von vorn spielen muss. Das finde ich auch sehr gut.
Ja, man kann dann direkt an dieser Stelle reinhüpfen und spielt dann ab dem Moment eben diese eine Episode weiter. Jede Episode dauert ungefähr eine Stunde, wenn man vielleicht ein bisschen langsamer liest, vielleicht eineinhalb, aber die sind sehr, sehr knackig, sehr kurz, aber völlig in Ordnung. Also ich finde, das ist völlig ausreichend. Man bekommt trotzdem innerhalb dieser Stunde einen sehr intensiven, bewegenden Eindruck von oder Einblick, besser gesagt, in den Lebensabschnitt der jeweiligen Person. Das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. In den vier Episoden spielt man auch vier unterschiedliche Menschen. In der ersten Episode spielt man eine Komponistin als Protagonistin, das wollte ich sagen. Eine Komponistin, die von ihrem Professor, von ihrem Musikprofessor so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, weil sie als die absolute neue Hoffnung am Klassikhimmel gilt. Und er hat quasi schon ein Konzert organisiert, auf dem sie ihr neues Stück vorführen muss, aber das gibt's noch gar nicht. Also wahnsinnig unter Druck und dadurch ist sie sehr eingeengt in dieser Geschichte. Wie kommt sie jetzt auf die Inspiration für das nächste Stück? In der zweiten spielt man einen jungen aufstrebenden Maler. Und spielt alles in Wien und die Geschichten überlappen sich auch so leicht. Da kannst du gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. In der dritten gibt's eine Mathematikerin, die sehr damit zu kämpfen hat, dass wir in den 20er Jahren uns befinden und eben Mathematikerinnen noch nicht...
Nein, wir befinden uns früher. Wir befinden uns in den frühen 1910er Jahren, glaube ich.
10er Jahren, ja, stimmt. Das ist ja, Jahre. Das ist ja am Vorabend des Ersten Weltkriegs, genau. Ja.
Genau, ja.
Genau. Also eine Mathematikerin wird in der Zeit halt noch nicht akzeptiert und in der vierten Geschichte, da möchte ich jetzt eigentlich noch nichts dazu sagen, wen man da spielt, weil das so ein bisschen damit auch zusammenhängt. Aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen und sehr unterschiedliche Geschichten, die da auch erzählt werden, weil jeder mit anderen Situationen, mit anderen Problemen zu tun hat.
Genau, und es ist auch so, weil du erwähnt hast, dass sich da die Wege dieser Protagonistinnen kreuzen. Das beginnt am Anfang eher recht zögerlich, klar, weil am Anfang beginnt man ja ganz zu Beginn mit dieser ersten, mit der Wilma Dörfel eben, dieser Musikerin, dieser Geigerin und Komponistin. Und später, wie man dann natürlich mehr von dieser Welt kennenlernt, mehr Figuren kennenlernt, beginnt sich auch diese Überschneidungen die werden dann einfach mehr, natürlich. Ja. Und das spitzt sich dann zur vierten Episode natürlich dann besonders zu und erweist sich quasi als ein Hauptmerkmal des Spiels eigentlich.
Ja, die stehen trotzdem für sich, die Episoden. Also man könnte jetzt theoretisch auch die zweite oder die dritte Episode spielen und es würde auch so für sich funktionieren erstmal. Aber es lebt halt so ein bisschen davon, wie bei Serien oder vielleicht so Filmen wie Shortcuts, dass dann halt diese Sachen so ineinander greifen und so leichte Überschneidungen sind und man Charaktere dann wieder trifft, auch Nebenfiguren aus der ersten Episode trifft man dann in der nächsten Episode und so weiter. Es ist schon echt cool geschrieben, toll gemacht. Aber man könnte im Prinzip die auch so einzeln für sich spielen. Aber als Gesamtkunstwerk, wenn man alle vier Episoden gespielt hat, ist es schon sehr, sehr befriedigend, dann, wenn man so diese Verbindungen erkennt. Ist jetzt nicht so der große Reveal, der dann kommt, aber es hat irgendwie nette Aspekte.
Na, und vor allem, ich finde es auch sehr fokussiert. Also du hast eindeutig klar ausgewiesene Figuren und Nebenfiguren und Schauplätze und es ist nicht überladen und es gibt auch keine Längen in dem Sinn. Also du hast es ja erwähnt, circa eine Stunde pro Episode, aber dann geht es eben darum, okay, ich möchte jetzt auch die unterschiedlichen Ausgänge, die unterschiedlichen Entscheidungsmöglichkeiten durchtesten oder mir ansehen. Es geht gar nicht darum, um eine Art von Komplettierungswahn, sondern einfach um diese Neugier. Also so habe ich empfunden, von wegen, ich will jetzt wissen, wie das weitergeht oder was dann passiert, wenn diese Entscheidung sich völlig anders, eine andere Entscheidung ist. Mhm. Und das finde ich auch eine Stärke an der Serie, an dem Spiel, dass da wirklich irgendwie nie du dieses Gefühl hast, hörst, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie durch Fetch-Quests oder sonstiges durchquälen. Ja. Also das ist ja auch nicht so einfach beim Game Design, wirklich irgendwie Dinge auszulassen und zu sagen, okay, das sind meine wichtigsten Figuren, Orte, Dialoge und bei denen bleibe ich dafür, pflege ich die umso mehr.
Hm. Und das gefällt mir auch besonders an dem Spiel, dass es sich so konzentriert auf die Geschichte und vor allem eben so eine untypische Geschichte erzählt. Also wir haben es schon angedeutet, es geht um Inspiration und das Spiel schafft es auch auf eine sehr, wie soll man das sagen, auf eine sehr visualisierende Art, Inspiration darzustellen.
Mein Liebling ist ja das sich bewegende Wort.
Ja, genau.
Also man hat eben, du hast es angesprochen, diese klassische LucasArts Ästhetik mit dieser Pixelart und diesen eingeblendeten Texten, die halt so eingeblendet sind, die Worte, die Sätze.
Ganz kurz, ich möchte noch für die Hörer und Hörerinnen, die das jetzt noch nicht im Screenshot gesehen haben, wir befinden uns ja Anfang vor dem Ersten Weltkrieg, das heißt, das ganze Spiel hat eine Pixeloptik, aber in Sepia-Optik. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Alles nur so bräunliche, gelbliche, rötliche Töne. Man hat immer so das Gefühl, man spielt in alten Postkarten. So ging es mir zumindest.
Stimmt, ja. Und eben, das sind dann manche Worte, sind dann eben so in einer anderen Farbe. Ich glaube dann eben nicht in Sepia-Tönen, sondern in, oder? So ein Blau oder was? Rot?
Ich glaube Rot,
und genau. Dann bewegen die sich so wie so eine Welle zum Beispiel oder zittern dementsprechend, wo man gerade ist und wie sich der Protagonist, die Protagonistin gerade fühlt oder wie relevant ein bestimmtes Wort gerade ist.
Ja, genau. Also das ist eine Sache, die so wirklich aus dem Kontext dann die Spieler direkt anspricht, aber toll fand ich zum Beispiel bei dem Maler, an dem kann man es am bildlichsten erklären. Also der sucht ja seine Inspiration, er hat eine besondere Gabe, nämlich wird ihm nachgesagt oder er behauptet von sich, dieser Maler, dass er Facetten von Menschen sehen kann. Und er meint es auch so wortwörtlich, er sieht quasi, wenn er einen fremden Menschen anschaut, sieht er so schemenhaft seine verschiedenen Charakteristika, die dieser Mensch irgendwie hat. Und das sieht man dann als Spieler auch auf dem Bildschirm quasi, wenn du mit einer Person sprichst, je nachdem, wie du mit ihr redest, was du aus der Person rauslockst. Also es gibt dann so eine Situation, da stehst du zum Beispiel einem Menschen gegenüber und malst ihn gerade und kannst dann verschiedene Fragen stellen. Und dann kannst du halt eher eine persönliche Frage stellen, du kannst einen Witz machen oder du kannst irgendwie was Trauriges sagen und bekommst dann so ein Aufflackern bei dem anderen Charakter gegenüber, welche Facette dieser Persönlichkeit da jetzt gerade aufgeblitzt ist. Und das finde ich ist ganz, ganz toll gemacht, weil man auch so nachvollziehen kann, auch wenn man vielleicht selber jetzt nicht mit Malerei zu tun hat oder eben auch vielleicht nicht sehr musikalisch ist bei der Musikerin am Anfang, bekommt man einen sehr guten Eindruck davon, wie anders diese Menschen die Welt wahrnehmen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, eben. Und das wird auch wiederum sehr reduziert dargestellt und so, dass man nie überfordert wird, aber dass man eine Idee von der Tiefe bekommt, um die es da gerade geht. Und das ist auch eine ganz schwierige Sache, glaube ich, Game Design technisch umzusetzen. Und das ist etwas, wo man dann auch wirklich merkt, ey, da ist so viel dahinter, oder? Das ist das, was mich an Mathematik immer fasziniert hat, obwohl ich jetzt nie besonders gut darin war, aber einfach diese... Man erkennt irgendwie die Tiefe und das Potenzial und das, was damit alles erklärt und entdeckt werden kann. Und allein das ist schon so faszinierend und das kann das Spiel auch ein bisschen übertragen, finde ich.
Ja, gerade bei der dritten Episode mit der Mathematikerin schaffen sie es sehr gut, ohne dich irgendwie zu überfordern, dir klarzumachen, wie du gerade angedeutet hast, was Mathematik auch noch sein kann, außer halt nur ein paar Zahlen in der Gegend rumzuschieben, sondern dass da auch wirklich Philosophien und schwere, große, weltverändernde Gedankengänge dahinter stehen. Und sie kriegen das halt echt clever hin, das so bildlich darzustellen, dass man es einigermaßen zumindest nachvollziehen kann, was diese Mathematikerin da gerade durchmacht. Und parallel dazu wird ja trotzdem auch noch eine Gesellschaftsgeschichte, eine Gesellschaftskritik, ist jetzt vielleicht, ja, kann man schon so sagen, oder? Also eine Geschichte erzählt über Frauen in den 10er-Jahren, wie schwer die es hatten, beruflich anerkannt zu werden, weil man eben dann auch mit so einem von den Männern dominierten Mathematikerzirkel zu kämpfen hat und so weiter und sich da durchsetzen muss. Und dass beide Ebenen irgendwie in diesem Spiel funktionieren gut. Also sowohl die persönliche Ebene als eben auch so diese fachliche Geschichte. Wie komme ich zur Inspiration? Wie finde ich neue Gedankengänge? Und wie kann ich mich da durchsetzen und ohne mich selbst irgendwie zu frustrieren? Ganz toll.
Ja, noch und immer dieser Gegensatz zwischen einerseits, wie muss die jeweilige Person in der Gesellschaft auftreten, mit vielleicht Menschen umgehen, die von der sie was möchte, mit dem Professor, auf den man angewiesen ist oder so, und wie dann dieser innere Konflikt gleichzeitig ist, wenn die Person allein ist mit mir als Spieler, Spielerin. Das ist ja auch etwas, was natürlich das Leben ist, oder? Diese Unterschiede zwischen ich mit mir oder ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie und ich mit der Gesellschaft oder ja, mit vielleicht einer Politik, einer Situation, einem sozialen Umfeld, das vielleicht auch dann und wann mal gegen mich ist. Ja. Und so. Und das wird auch recht gut dargestellt, immer dieses Innere versus das Äußere.
Ja,
also wollen wir über Sprache sprechen? Ich bin so ungeduldig, aber ja, es kommt bitte. Vielleicht später noch.
Nein, mach,
leg los. Nein, weil wir haben ja hier das fantastische deutschsprachige Stell dich ein gerade ein bisschen. Mhm. Mathematik und Mathematik, Kaffee und Kaffee, oder wie sagt ihr Deutschen?
Latte.
Und das ist
Latte,
genau, eben. Alles,
Cappuccino.
Alles egal. Kleiner und großer Brauner, kleiner und großer Schwarzer, nicht? Wie es ja in Wiener Kaffeehäusern heißt.
Melange.
Ich habe ja Melange. Erst die Melange, ja. Ich habe erst die vierte Episode auf Deutsch gespielt tatsächlich, die ersten drei auf Englisch. Ich weiß auch nicht mehr warum, vielleicht gab es am Anfang die deutsche Übersetzung noch gar nicht. Egal, jedenfalls dachte ich mir dann, okay, aber das ist ja eigentlich absurd, ich muss es ja auf Deutsch spielen. Und es ist natürlich ein sehr altwienerisches, österreichisches Deutsch, was da gesprochen, respektive gesprochen. Es gibt ja keine Sprachausgabe in The Lion Song, aber was eben geschrieben ist. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil ich so neugierig bin, wie es dir damit gegangen ist und wie das sich für dich angefühlt hat, dieses alte Wienerisch.
Ich fand's großartig, weil es spielt ja in Wien. Also alle vier Episoden spielen in Wien und man spürt ja auch das, was man bei diesen Personen auch merkt, dieses Künstlerische. Ich finde, man merkt auch so richtig, das Spiel konnte nur von einem Wiener Studio gemacht werden. Also ich finde es ganz großartig. Wir haben neulich hier mal im Podcast darüber geredet, dass Spielförderung ja auch dazu beiträgt, also Spiele sind Kultur, ja, aber auch andersherum finde ich, dass halt gewisse Spiele nur gemacht werden können in gewissen Ländern oder in gewissen Situationen. Also dass Spiele gefördert werden, fördert ja auch, dass zum Beispiel jetzt halt diese Wiener Kultur in diesem Spiel auftaucht. Weißt du, wie ich meine? Also dieses Spiel hätte nicht in Kanada so entstehen können. Mit diesem Flair, mit diesem Gefühl, dass ich als Spieler den Eindruck bekomme, wie sich das angefühlt haben muss in den 10er Jahren in dieser Hochburg der Kultur und Künste zu sein, bevor der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, was da für eine Elektrizität in der Stadt geherrscht haben muss. Ich finde, das bringt mir dieses Spiel rüber, auch ein bisschen durch diese Sprache, durch diesen Sepia-Look und dadurch, dass ich halt auch weiß, das ist ein Wiener Studio, was das produziert hat. Die wissen, wo die Straße ist, wo da mal früher ein Kaffeehaus stand, ja. Und das finde ich ganz, ganz toll bei diesem Spiel. Das hat mich total infiziert und angesteckt auch. Und diese Sprache, auch wenn die nur geschrieben war, da steht dann immer so haben, Apostroph, großes S, also habens.
Genau.
Ja.
Haben es schon gelesen.
Haben es so, schon ja. gelesen, genau. Und ich habe das dann auch im Kopf so gehört und fand das total schade, dass da wohl kein Budget bei so einem kleinen Spiel dabei war oder noch übrig war, dass dieses Spiel von auch Wienern gesprochen wird. Das hätte halt noch so wahnsinnig viel mehr in dieses Spiel reingebracht, wenn das mit Sprachausgabe gewesen wäre.
Das stimmt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht eine tatsächliche künstlerische Entscheidung war und weniger ein finanzielles Problem, weil ich von Stefan Srb, dem Leaf Thief, also dem Mastermind hinter The Lion Song, weiß, dass der diese Ästhetik, diese visuelle Pixel-Art und eben diese klassische Adventure-Ästhetik einfach sehr, sehr schätzt und eigentlich seine meisten Spiele so macht. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Das wäre natürlich eine interessante Frage, was tatsächlich dazu geführt, weil es wäre natürlich schon schön gewesen.
Aber es hat, wie gesagt, also um deine Frage zu beantworten, für mich hat es auch in Textform schon sehr gut funktioniert und ich würde auch jedem empfehlen, das auf Deutsch zu spielen, dieses Spiel. Ich meine, ich bin ja immer Originalversion-Verfechter und ich weiß nicht, wie international dieses Studio aufgestellt ist. Kann ja sein, dass die als Firmensprache Englisch haben, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe mal schon oft davon aus, dass die Wienerisch reden in dem Studio. Und von daher muss man dieses Spiel mit der deutschen Sprachversion spielen, finde ich.
Ja, wobei es gibt ziemlich viele Übersetzungen. Also es gibt ja auch Russisch und so. Also mittlerweile ist es natürlich auch eine schöne Sache. Und nochmal darauf zurückzukommen, dass es keine Sprachausgabe gibt. Es geht bei der Lion Song um Inspiration. Und wie du vorher schon gesagt hast, du hast es in deinem Kopf gehört, wie das klingt. Insofern passt das vielleicht ja auch ganz gut zusammen, dass da nicht alles irgendwie so komplett ausproduziert ist.
Ja, aber wie gesagt, toll wäre es natürlich gewesen. Ich wünsche mir irgendwann, dass da noch ein Sprachausgabe-Pack kommt, aber so wie du das gesagt hast, vom Look her des Spiels hat es natürlich diesen Oldschool-Charakter, deswegen. Aber gut, da gab es ja auch immer dann so CD-ROM-Version mit Sprachausgabe.
ja, gut, aber darüber sind wir hinweg, ne? Ja. Über die Remasters, wo dann alles irgendwie mit, wie hieß das, FLV-Filmchen in den 90ern, oder?
Ja. Oder ganz schlimm fand ich ja, wenn man immer noch so dieses Knacken gehört hat von der Komprimierung, wenn dann die Sprachausgabe so wie aus so einer Telefonbuchse irgendwie klang, weil dann auf die Disketten nicht mehr draufgepasst hat. Naja. Aber ja, das mit diesem Habens, schreibt man das denn dann groß immer? Also ist es so dieses, es gibt ja kein Sprach, keine Grammatik wahrscheinlich, so die Schriftgrammatik, oder? Also das wird ja nur so gesprochen.
Das ist so, wie es gesprochen das wird. Und es gibt schon einige Sätze, sind mir aufgefallen, wo auch die Anordnung der Worte typisch wienerisch ist. Aber es ist hauptsächlich, bezieht sich auf dieses Habens, Wollens und so, Schauens. Naja, das heißt ja, haben Sie. Sie. Das ist, ja, ne, deswegen ist es groß, und Sie, ja. Das Sie und das Du ist in dem Spiel immer groß geschrieben. Deswegen haben sie es so gelöst.
Ja, also sehr schön, auf jeden Fall. Ist auch völlig gefahrlos auszuprobieren, wer jetzt denkt, ja, klingt ja ganz spannend, aber ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Die erste Episode ist umsonst. Kann man sich einfach auf Steam runterladen für Windows, Mac und Linux. Und ansonsten auch echt super günstig. Also wenn man dann den Season Pass kauft, kostet es gerade mal einen Zehner. Absolut zu empfehlen.
Seit einer Woche ja auch für iOS und, glaube ich, für Android auch. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob auch die erste Episode gratis ist. Aber das könnte ich eigentlich gleich mal nachsehen. Ich denke schon.
Das kann ich noch erzählen, während du guckst. Die erste Episode gab es eben dann nur für Steam, zweite, dritte. Und zum Release der vierten Episode ist dann jetzt eben auch die iOS-Version erschienen. Genau. Und kann man auch sehr gut auf dem Touch-Device spielen, weil, wie gesagt, man hat keine Rätsel oder so. Das Einzige, was so ein bisschen in die Rätselecke geht, ist, dass wenn man zum Beispiel mit der Mathematikerin, die sieht dann Formeln so in der Luft und dann kann man manchmal eben auswählen, da kann man so die Formel direkt manipulieren, um dann ihr dabei zu helfen, auf eine gewisse Formel zu kommen, aber das ist alles auch per Touch, glaube ich, gut lösbar.
Genau, 5,49 kostet es auf iOS, also was ein sehr fairer Preis ist für alle vier Episoden.
Ja. Genau. Wie hat dir denn der Grafikstil so gefallen? Der ist ja schon wirklich sehr reduziert, aber hat, finde ich, sehr gut zu dem ganzen Spiel gepasst.
Ja, Sepia-Töne, Pixel-Art. Also ich finde, dass Stefan Zerb, Leaf Thief, da, wie gesagt, das Mastermind hinter dem Spiel, der hat das perfektioniert, also diese Pixel-Art. Und es sieht mindestens so gut aus wie die alten LucasArts-Adventures zum Beispiel. Und da steckt so viel Detail drinnen, dass ich genieße das immer. Also mir geht da auch nichts ab und ich muss sagen, ich bin Jahrgang 79 und ich bin mit diesem Adventure-Grafikstil aufgewachsen und ich, bei mir hängen da auch viele Erinnerungen dran. Das spielt da vielleicht auch mit, aber ich glaube, die braucht man auch gar nicht, um das zu genießen.
Nö, gar nicht.
Ich finde es auch gar nicht so reduziert. Also wie du gesagt hast, diese alte Postkartenästhetik und die Dialoge und diese minimalistisch, ich weiß nicht. Es ist natürlich reduziert alles, aber in dieser Reduktion so perfektioniert, dass das alles wieder aufwiegt. Es ist einfach so wie gute Chipmusik oder sowas, wo es dann ja eigentlich auch irgendwie gar nicht so sehr um den Minimalismus geht, sondern um das Perfektionieren von einer limitierten Anzahl an Möglichkeiten oder Tools, die man hat.
Ja, ich meinte das limitiert auch gar nicht negativ gemeint. Also limitiert meinte ich zum Beispiel, dass auch die Animationsphasen zum Beispiel sehr reduziert sind. Also wenn man ist dann da, keine Ahnung, sitzt am Schreibtisch als Geigerin und bewegt sich halt nicht. Also dann bewegt sich halt mal irgendwie ihre Hand zum Telefon. Das sind dann halt zwei Bilder. Also das ist jetzt keine 18-minütige Animation, wie sie jetzt da zum Telefonhörer greift, ja, sondern das sind halt einfach dann zwei Frames, die sich abwechseln. Also sowas meinte ich mit reduziert, aber man merkt dem Spiel halt auch an, dass das so gewollt ist. Also Reduzierung, als Limitierung, um damit aber auch mehr Fokus auf die Geschichte zu legen? Ich weiß es nicht. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber du weißt, was ich meine. So dieses, wenn dann jemand den Kopf bewegt, dann ist da keine Zwischenanimation, sondern dann bewegt sich halt der Kopf und man sieht den nächsten Frame, wo der Kopf ist. Das ist nicht so detailliert, sondern wirklich reduziert im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja. Und du stellst dir jetzt die Frage quasi, ob das Ganze dem geschuldet ist, dass man sich dann um andere Dinge bei der Produktion mehr kümmern konnte. Das mag vielleicht so sein, aber ich weiß eben davon, dass Stefan Sirup, dass das sein visueller Stil ist. Der arbeitet einfach so. Und ich glaube, das wollte man einfach nicht verwässern. Ich glaube, dass das der Hauptgrund ist. Und ich bin immer wieder verblüfft, wie sehr diese Details, wie toll die sind. Das ist ja dieses klassische, warum hat Mario eine Kappe auf? Weil man irgendwie das alles nicht modelliert. Man muss das halt irgendwie dann so machen, dass das irgendwie den maximalen Effekt erzielt.
Genau, der Schnauzer, der ist nur da, weil man sonst Nase und Mund nicht auseinanderhalten konnte. Und auch die die Latzhose gibt's nur, weil man sonst die Bewegung der Arme nicht gesehen hätte. Ja, genau. Ja. Nee, also das möchte ich da gar nicht unterstellen, weil ich Lions Song, so wie es ist, absolut liebe. Also das dürfte gar nicht anders sein. Das soll so sein, wie es ist. Und ich finde diese Mischung aus Reduzierung, Sepia, Pixel-Entscheidung, man hätte das ja auch mit handgezeichneten Grafiken machen können oder einfach nur mit Fotos. Also das ist einfach die künstlerische Entscheidung, die da dahinter steckt. Das Einzige, wo ich halt wirklich traurig drüber bin, ist, dass man nicht die Sprachausgabe hat. Das ist das Einzige, was ich gerne, wo mir die Reduzierung zu weit nach unten geht.
Ja. Ja. Mir fällt auch gerade ein, es gibt ja diese Artworks, also die Covers quasi, die sind ja auch alle detailliert gezeichnet. Und da sieht man dann auch, dass da wirklich viel dahinter steckt, auch wie die Figuren aussehen und so weiter. Es gibt übrigens bei dieser Gelegenheit, sollten wir auch nicht vergessen zu sagen, ein fantastisches Dev-Blog, wo viele, viele Einträge sind aus den letzten 2-3 Jahren oder noch länger zurückgehend, wo auch relativ viel Background-Information irgendwie zu haben ist, wie bestimmte Figuren entstanden ist, auch so Steckbriefe von den Figuren und eben wie diese ganzen Auswahlmöglichkeiten implementiert worden sind. Also das ist sehr, sehr interessant. Einfach Lion Song Website und dann ist das eh direkt verlinkt.
Genau, so ein Tumblr-Blog ist da, glaube ich, haben wir im verlinken wir natürlich auch nochmal im Blogpost und unbedingt spielen. Also eins der tollsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, wenn man sich so für so Narrative Adventures interessiert, kann man da nicht dran vorbeigehen, meiner Meinung nach.
Ja, na, ich bin gespannt, wie es jetzt auch weitergeht, weil ich glaube, das war für Mipumi auch eine ganz große Sache, weil die waren ja eigentlich in den letzten Jahren, man wusste immer nie so genau, was die tun, weil die oft irgendwie so Auftragsarbeiten erledigt haben. Oder ich glaube, vor schon einige Jahre her, so ein kleinerer Nintendo DS Games oder so weiter. Und das war so wirklich das erste Projekt meines Wissens, wo sie wirklich auch mit ihrem Namen, das ist ihre Produktion, nach außen gegangen sind. Und vielleicht gibt es ja möglicherweise sogar eine zweite Staffel oder etwas Ähnliches. Also darf man auch gespannt sein. Ich habe auch das Gefühl, dass es, ich habe jetzt keine Zahlen, aber dass es von der Aufmerksamkeit her ganz gut funktioniert hat. Es gibt, glaube ich, über 1000 Steam-Rezensionen und so. Also dürfte schon die Runde machen, das Spiel.
Ja, die wurden auch mit so Indie-Awards überschüttet, haben irgendwie auch den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen als bestes Indie-Spiel. Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit jetzt auf dem Studio deutlich höher geworden ist, das glaube ich auch. Die kennen sich vereinzelt auch die Gründer, glaube ich, aus Rockstar Vienna-Zeiten noch, gell? Da haben die auch gearbeitet und waren da Teil davon, bevor die dann zugemacht haben, das Rockstar-Studio.
Genau, so Martin Philipp zum Beispiel, auch ein Urgestein der österreichischen Games-Dev-Szene, ist bei Mipumi. Und ich weiß nicht, wie groß das Team ist. Ich glaube, so 20 Leute circa. Also es ist kein Riesenteam, aber sie sind ganz gut aufgestellt und sind von der Erfahrung her auch jetzt schon,
ja, die sind recht, schon lange recht weit dabei. Vorne.
Ja,
die haben auch bei Hitman haben die eine Portierung gemacht und solche Geschichten. Also eher so im AAA-Bereich auch oder dann eben halt Auftragsarbeiten, wie du schon gesagt hast. Und mit so einem Indie-Kunstwerk hätte ich jetzt da auch gar nicht gerechnet. Also wenn die dann mit einem eigenen Spiel mal kommen, hätte ich was ganz anderes erwartet. Deswegen bin ich umso begeisterter, was da jetzt bei rumgekommen ist, weil es sich auch sehr persönlich anfühlt. Also gar nicht so sehr persönlich im Sinne von, man hört den Autor raus, sondern halt ist diese Persönlichkeit in die Charaktere so stark gelegt wurde. Ganz, ganz toll.
Ja, und man muss auch, ich sag's immer wieder gerne dazu, es war Stefan Sirup, der der dieses Spiel erfunden und gestaltet hat. Zumindest den ersten Teil. Die anderen drei der vier Teile wurden dann natürlich gemeinsam konzipiert, aber ich nehme auch an, dass er die Geschichte alleine geschrieben hat. Oder gut, es gab noch einen zweiten und einen dritten Autor, glaube ich. Es war dann wirklich eine tolle Produktion. Aber was ich sagen will, ist, das ist halt echt eine super interessante Geschichte und natürlich hat Stefan viel davon profitiert, aber Mipumi auch mindestens so viel, weil das ebenso ein persönliches Projekt ist, mit dem man dann nach draußen gehen kann und das auch für das Studio toll ist und natürlich für die ganze deutschsprachige Dev-Szene auch super.
Ja. Ja, wie du gesagt hast, ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Es ist ja für sich gesehen schon sehr abgeschlossen, diese vier Kapitel von der Erzählung. Man kann natürlich diese Art weiterführen, also dass man nicht halt The Lion Song, das Season 2 halt oben wieder vielleicht vier Künstler geht oder wieder vier Geschichten erzählt, die irgendwo miteinander verwoben sind. Also ich glaube, dass sie an diesem Konzept durchaus festhalten könnten, über mehrere Episoden persönliche Geschichten zu erzählen, die ja auch vom Stil her und von der Zeit und weißt du, so ist ja völlig egal, wo das spielt. Das kann ja auch in New York der Jetztzeit spielen oder irgendwo über vier Kontinente verteilt Menschen, die irgendwie dann doch wieder miteinander zu tun haben. Da ist ja sehr viel möglich. Ich hoffe, dass sie sich aber halt diesem Stil treu bleiben, die Art der Erzählung und dieses sehr Persönliche da drin liegt. Das muss ja jetzt ja nicht direkt da in Wien im Ersten Weltkrieg weitergehen.
Eben, also man kann ja eigentlich diese Art der Gestaltung, will ich gar nicht sagen, aber eben dieses Serienformat, Walking Simulator, starker Fokus auf Dialoge, starker Fokus auf Entscheidungen. Mhm. Das, ja, also mich würde das auch freuen, wenn das irgendwie Schule macht, bei Mipumi natürlich, weil die das ja quasi jetzt irgendwie groß gemacht haben, mehr oder weniger. Und da haben wir vielleicht ein komplett anderes Setting, komplett andere Figuren, aber eben trotzdem dasselbe Framework in gewisser Weise, mit dem man da arbeitet, ja.
Wäre schade, wenn sie da nicht weitermachen werden. Gut. Wunderbar. Gibt's bei dir noch irgendwo, hast du ein Interview oder sowas mit denen gemacht, vielleicht bei FM4, wo wir drauf hinweisen können?
Wir haben erst gestern dazu, also zum Season-Finale quasi von The Lion Song, was gemacht, kann man nachhören und nachlesen auf fm4.orf.at.
Sowieso ein sehr empfehlenswerter Sender.
Dankeschön. So wie ein empfehlenswerter Podcast. Jeden Tag, bei uns nicht jeden Tag Games, aber fast.
Ich sag's ja immer, ich hätte gern sowas wie FM4 im deutschsprachigen Radiobereich, aber gibt's leider nicht. Auch von der Musikauswahl und so, also da gibt es irgendwie nicht so diesen richtig guten Sender, den vermisse ich ja immer ein bisschen.
Aber nachdem UKW nicht mehr das ist, worauf wir uns irgendwie beziehen müssen, kann man das ja überall hören.
Ja, man braucht keinen geheimen Link mehr, um einen Stream für FM4 zu hören. Das kann man jetzt einfach über die Webseite machen.
Ja. So war es früher tatsächlich, ja.
Da kam ich mir immer so ein bisschen vor, wie so Westradio hören, weißt du? So.
Ja.
Den heimen Stream von FM4.
Kleine Punk-Attitüde, auch das haben sie uns genommen, oder?
Ja,
mit dem Internet, unglaublich.
Mensch, immer diese Globalisierung, hat gar keinen Spaß mehr. Jetzt seitdem höre ich es auch nicht mehr, ist mir viel zu kommerziell.
Ist viel zu einfach, ja, eben. Zu hören, oder? Das passt nicht mehr.
Ist gar nicht mehr Punkrock. Gibt's denn euren Games-Talk da noch bei FM4? Den macht ihr doch auch weiterhin, oder?
Das FM4-Extra-Leben gibt es weiterhin. Wir sind jetzt nur gerade auf Sommerpause, aber wir starten im September wieder groß durch und dann ab dann wieder monatlich. Es gibt auch einen Podcast dazu. Genau. Wir kommen in Kürze wieder.
Dann sehen wir uns hoffentlich auf der Gamescom.
Vermutlich. Ich war tatsächlich die letzten 15 Jahre jedes Jahr und ich bin in mich gegangen und mir gedacht, ich mache vielleicht eine Pause dieses Jahr.
Oh, ja, dann gehe ich halt zu Mipumi und sag, dass wir beide uns eine Fortsetzung wünschen und versuche mal ein bisschen was rauszulocken, was
die geht vorhaben. Das auf jeden Fall. Also wenn ich auf der Gamescom, dann Lobbying an allen Orten und zu allen Möglichkeiten.
Also geht's raus, geht's raus und spielt's The Lions Song. Ein wirklich sehr empfehlenswertes Indie-Adventure aus Wien. Danke an dieser Stelle an dich, Robert. Grüße in die österreichische Metropole. Da muss ich unbedingt mal hinkommen. Ich muss unbedingt mal nach Wien. Nach dem Spiel habe ich ein richtiges Fernweh bekommen, mal endlich Wien zu besuchen.
Es gibt die Wiener Zeile übrigens. Das ist das Kaffeehaus in The Lion Song. Mhm. Ich glaube, die gibt es nicht wirklich, aber es gibt viele sehr ähnliche Kaffeehäuser, die tatsächlich so aussehen. Jetzt immer noch, 100 Jahre danach.
Dann gehe ich da mal hin und bestelle einen großer Brauner. Ist das richtig so?
Großen Braunen, Melange. Es gibt auch einen Einspänner.
Und wie verrät man sich am wenigsten als Tourist? Weil wenn du in Berlin eine Berliner Weiße bestellst, dann schauen sie dich ja schon schief an, weil das machen ja nur Touristen. Was darf man in Wien bestellen, Kaffee, ohne Tourist zu sein?
Welchen Kaffee? Kaffee darfst du schon mal nicht sagen, das ist schon schlecht. Okay. Wobei, was das Schlechteste ist, wenn man als Deutscher oder Deutsche nach Wien kommt oder nach Österreich, ist versuchen, österreichisches Deutsch nachzusprechen nachzumachen. Ja. Das würde ich eher nicht tun. Der Rest ist egal.
Alles klar. Gut, also dann haben wir hier noch Touristentipps bei Insert Moin. Danke an dich und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.